Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Ich begrüße Sie heute Abend zu einem Thema, das für mich zu einem der spannendsten und interessantesten Themen gehört, mit denen man sich überhaupt befassen kann, nicht nur im Fernsehen. Es geht um die Frage nach dem Woher dessen, was ist, nach dem Anfang und Ursprung des Universums. Wie hat alles, buchstäblich alles, begonnen? Und wie kam es dazu, dass es überhaupt etwas, dass es uns gibt und nicht nichts? Tatsächlich geht es bei Skobel heute auch um diese im ersten Moment vielleicht wirklich seltsam klingende Frage, was vor dem Anfang war. Kann man das überhaupt wissen? Reicht unsere Vorstellungskraft dafür aus? Fest steht, auch im Bezug auf unser Denken hängen alle Überlegungen immer von einem Rahmen, von dem sie umgebenden Theoriegebäude ab. Und so steht auch die Frage nach dem, was vor dem Anfang war, im Zusammenhang mit der Entwicklung einer neuen physikalischen Theorie, die Schleifenquantengravitation oder auch Schleifenquantenkosmologie genannt wird. Diese Theorie will ich Ihnen heute vorstellen, zusammen mit meinen Gästen, darunter ein deutscher Forscher, der diese neue, aufsehenerregende Theorie mitentwickelt hat. Wie auch immer man zu den Theorien oder auch den Mythen über die Entstehung des Universums steht, eines ist und bleibt unzweifelhaft wahr. Wir alle, gleich wo und wie wir auf diesem Planeten leben, bestehen aus exakt den Stoffen, den Elementen, aus denen auch die Sterne entstanden sind. So großartig unsere Kulturen, unsere geistigen Leistungen auch sind, wenn sie zerfallen, bleibt am Ende doch der Sternenstaub, bleiben die Elemente und die Materie bestehen, die sie einst möglich machten und aus der sie gebaut wurden. Ja, und da pirsche ich mich jetzt langsam mit meinen Gästen ran, die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle. Zunächst Martin Bojowald, herzlich willkommen.
Hallo.
Lehrt an der Pennsylvania State University. In der Fachwelt erregt er Aufsehen, weil es ihm mit einer Reihe von Gleichungen gelungen ist, in die Zeit vor dem Urknall vorzustoßen. Und sein Buch Zurück vor den Urknall, die ganze Geschichte des Universums bei Fischer, ist gerade erschienen. Dann begrüße ich Rolf Landur. Herzlich willkommen. Seit 1987 Physiker am CERN, dort Leiter der Abteilung für öffentliche Fortbildung und Mitinitiator der sogenannten Antimateriefabrik und des Athena-Experiments, bei dem erstmals ja Millionen von Antimaterieatomen produziert wurden. Und ich begrüße Michael von Brück.
Ja.
Schönen guten Abend. Religionswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, außerdem Zen-Lehrer und Autor zahlreicher Bücher über den Buddhismus. Herr Bojowald, fangen wir doch mal an mit den Sachen, über die sich die Physiker so weitgehend einig sind. Also die Zeit nach dem Urknall bis heute. Was wissen wir tatsächlich darüber? Und zwar Wissen auf eine Art und Weise so, dass wir sagen können, okay, das ziehen wir jetzt erstmal auf längere Zeit nicht mehr in Zweifel.
Es gibt mittlerweile einige Beobachtungen, die sehr stichhaltig sind und immer weiter verfeinert werden. Diese heiße Phase hat Strahlung ausgesandt, die man immer noch sehen kann. Sie hat sich sehr stark abgekühlt durch die Verdünnung des Universums. Aber man kann sie mit empfindlichen Detektoren durchaus sehen und auch genau aufzeichnen. Das hat eine Menge an Informationen geliefert. Man kann zum Beispiel abschätzen, wie strukturiert das Universum zu diesem Zeitpunkt hätte gewesen sein sollen. Es stellt sich heraus, es hatte keine wirklich starken Strukturen gegeben. Es war sehr homogen. Das ist definitiv durch Beobachtungen gesichert. Man kann auch die Elemente abschätzen, welche Elemente es gegeben hat, was immer noch Auswirkungen hat auf die Verteilung, die man zurzeit auf der Erde und in Sternen sieht. Das war in der Urknallphase hauptsächlich Wasserstoff und Helium, die auch erst nach dieser heißen Phase sich langsam sozusagen auskondensiert hatten. Das heißt, erstmal mussten sich die Atomkerne bilden und dann auch neutrale Atome. Die Raten kann man sehr genau berechnen und dann mit dem vergleichen, was man heutzutage sieht. Und es stimmt auch sehr gut überein. Das heißt, es gibt sehr gute Beobachtungen, die auch erfolgreich sind.
Ergänzung, Herr Landur?
Man kann halt das Universum auf zwei Arten untersuchen. Einmal mit Teleskopen. Mit diesen Teleskopen kommt man bis auf diese kosmische Hintergrundstrahlung an den Urknall heran, etwa 400.000 Jahre. Und danach kann man eben das Universum quasi simulieren oder zumindest Teile davon, indem man eben diese Teilchenkollisionen produziert. Und auf diese Weise kann man sozusagen näher an den Urknall heran. Und auf diese Weise versuchen wir am CERN eben so ungefähr auf eine Billionstel Sekunde an den Urknall heranzukommen, indem wir die Bedingungen, die damals existierten, verifizieren. Und das gibt sozusagen unabhängige Informationen über die Situation kurz nach dem Urknall.
Was könnten uns oder was können uns die beiden Satelliten, die neuen, was können die uns an Erkenntnissen möglicherweise liefern?
Diese beiden Satelliten sind von einer Art wie es sie schon vorher ähnlich gegeben hat. Die Beobachtungen werden allerdings sehr stark verfeinert werden. Man wird genauer hier die kosmische Hintergrundstrahlung beobachten, was genau diese Reststrahlung der heißen Phase ist. Mittlerweile im Mikrowellenbereich, das heißt, es sind sozusagen Mikrowellendetektoren natürlich sehr genau konstruiert, nicht von einfacher Art. Und damit kann man nicht nur die Strahlung überhaupt sehen, sicher schon vor Jahrzehnten überhaupt detektiert worden. Man kann auch die genaue Intensitätsverteilung noch viel besser messen.
Und damit auch Strukturen sehen.
Und damit auch die Strukturen sehen, die dann, wie man erwartet, später zu Galaxien und alle möglichen geführt haben, was man dann später sieht.
Das gibt uns so quasi einen Einblick in diese ganz allererste Phase, wo Quanteneffekte im Universum eine Rolle gespielt haben. Also man sieht quasi das Babyuniversum als seinen Fingerabdruck in dieser Hintergrundstrahlung.
Sie waren ja zur Premiere von Illuminati in Rom, erlesenes Publikum. Ja. Der Film läuft ja heute in den Kinos an. Wie war das für Sie?
Sehr eindrucksvoll. Also auf der einen Seite Antimaterie zu produzieren, und es gelang damals ja, Antiatome zu produzieren. Das war sehr hübsch und sehr, sehr schön für einen Physiker, das zu erleben. Aber so eine Premiere à la Hollywood ist auch nicht zu verachten. Insofern.
Ich nehme an, Sie müssen jetzt wahrscheinlich noch mehr Post beantworten von Leuten, die besorgt sind über das, was da passiert.
Ich kann Ihnen versichern, wir produzieren sicherlich keinen Gramm Antimaterie am CERN, aber die Untersuchung von Antimaterie hat natürlich mit diesen Themen viel zu tun, weil wir versuchen eben in einer gewissen Weise zu verstehen, warum es im Universum keine Antimaterie mehr gibt. Und diese Frage ist gekoppelt mit dem Überleben unseres Typs der Materie und damit unserer Existenz. Insofern gibt es da schon einen sehr ernsthaften Hintergrund.
Gibt es da eigentlich sowas wie eine Art kirchliche Abneigung der Erforschung von Antimaterie oder des Urknalls oder sogar der Zeit vor dem Urknall? Gibt es da so? Also ich meine, wenn man an die Entwicklung der Astronomie denkt und ihr Verhältnis das Verhältnis der Astronomen und frühen Astrophysiker zur Kirche, muss man sagen, das war ja eher von Panik, Verbannung und eher negativen Dingen geprägt.
Naja, das hat sicherlich sehr verschiedene Gründe. Aber zunächst möchte ich einen Witz erzählen. Es gibt diesen Witz oder die Frage, was machte Gott, bevor er die Zeit erschuf? Er schnitzte Routen für solche Leute, die solche Fragen stellen. Es ist natürlich sehr schwierig. Auf der einen Seite hat man ein Weltbild, in dem der Mensch eine bestimmte Rolle spielt. Oder anders gefragt, wir können uns ja fragen, warum sind wir an solchen Fragen interessiert? Auf der einen Seite sicherlich, weil der Mensch neugierig ist und alles wissen will, was er anpackt, sieht man schon bei kleinen Kindern. Aber das ist noch mehr. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, weil wir mit einer Wirklichkeit konfrontiert sind, die wir auch als bedrohlich erleben, aber auch als, aber jedenfalls Geborgenheit suchen. Und Geborgenheit finden wir nur, wenn wir Strukturen verstehen, wenn wir also eine Ordnung entdecken. Und man möchte nun aus all diesen vielen Fragen, aus all den vielen Zufällen, die wir auch im Leben erleben, auch Dinge, die wir nicht vorhersehen können, irgendwie doch Gesetze entdecken, Ordnungen entdecken, die uns zeigen, es geht, ich sage ganz einfach, es geht mit rechten Dingen zu. Und das ist natürlich dann immer weiter zurück zu verfolgen, nicht? Woher komme ich? Woher kommt meine Kultur vielleicht? Woher kommt die Menschheit? Und letztlich, woher kommt das Universum? Also diese Frage hat dann schon unmittelbar Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen. Und wenn das eben so ist, dass man sagt, naja, da ist eine Hierarchie, die verwaltet das und die weiß genau, wie es ist. Und wenn du dich dieser Hierarchie anvertraust, das kann eine religiöse Organisation sein, das kann eine Partei sein, eine bestimmte Weltanschauung sein, es kann vielleicht auch ein bestimmtes Weltbild sein, was wissenschaftlich gestützt ist oder nicht.
Also ein physikalisches Institut.
Ein physikalisches Institut zum Beispiel. Wir wissen ja, wie schwer es neue Theorien haben. Einfach, weil man sich klammert an das, was man zu wissen meint, um Sicherheit zu haben, weil man sich damit identifiziert.
Hilft Ihnen das tatsächlich, Ihre Forschung im Leben? Also haben Sie selber das Gefühl, dass Sie irgendwie, ich weiß nicht, sich mehr zu Hause fühlen im Universum oder wie man das nennen soll?
Nicht wirklich. Wir konzentrieren uns auf die konkreten Probleme. Und es spielt sich alles in einem größeren Rahmen ab. Man hat diese gesamte Theorie. Es ist dann wirklich kein richtig großer Schritt mehr, ob man jetzt über vor den Urknall spricht oder die Zeit danach. Es spielt sich natürlich in sehr großartigen Skalen ab hier. Aber man gewöhnt sich natürlich mit der Zeit dran. Wenn man die Begriffe zunächst mal kennenlernt, dann hat man schon sicher Ehrfurcht. Aber am Ende wird es doch dann zur alltäglichen Beschäftigung fast schon.
Und bei Ihnen, also Sie haben ja ständig mit Leuten zu tun eigentlich auch, die aus dieser anderen Welt, also dieser eher, sagen wir mal, mythologischen Welt oder...
Existenziellen Fragen.
Ja, komm. Was Herr von Brück sagt, war schon richtig. Ich meine, in einer gewissen Weise ersetzen die Naturgesetze oftmals eben die 10 Gebote für manche. Die Orientierung, ja. Ich meine, die Frage ist die, in einer gewissen Weise für uns, wie sind diese Naturgesetze entstanden? Und war dabei Zufall im Spiel oder war das irgendwie, musste das so sein? Mhm. Und an der Stelle überkreuzen sich durchaus die religiösen und die wissenschaftlichen Fragestellungen, weil sie sind natürlich verschiedene Methoden, aber die Grundfragestellung ist schon irgendwie ähnlich.
Gut, gehen wir mal Richtung Urknall zurück. Zeit scheint ja in eine Richtung zu laufen. Sie entfaltet sich wie der Weltraum sozusagen in eine expandierende Richtung. Würden wir dem Zeitfall in die umgekehrte Richtung folgen können, mit einem Art Raumschiff Enterprise, läuft ja gerade im Kino, dann würden wir mit den Mitteln der einsteinschen Physik ausgestattet in einer sogenannten Singularität landen, einem zwar einzigartigen und einmaligen Zustand am Anfang aller Zeiten, in dem jedoch die gesamte Materie des Universums all seine Energie in einem Punkt von Nullvolumen bei unendlicher Dichte und Temperatur zusammenfallen. Und Sie ahnen, damit lässt sich eigentlich wenig machen. Natürlich würden wir diesen Punkt auch niemals erreichen, niemals beobachten können, weil es uns vorher in die Bestandteile unserer Bestandteile zerlegt hätte. Einen solchen Anfang, eine sogenannte Singularität, kann man nicht wirklich beschreiben. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, versuchen Wissenschaftler seit langem, Theorien zu entwickeln, die sowohl Einsteins Relativitätstheorie, also die Gesetze der Gravitation, des Großen, mit der Welt der Quanten, also den Kräften im Kleinen, verbinden. Aber das ist so, als wolle man ein Sonnensystem mit einem Mikroskop kreuzen. Beides folgt ganz unterschiedlichen Gesetzen, mathematischen Strukturen. Und doch gibt es, wenn auch seltsame, Ergebnisse aus dieser Kreuzung. Die Stringtheorie und die Loop-Quantenkosmologie. Kann man das für Laien verständlich machen, was da so kompliziert ist? Also auf der einen Seite die Relativitätstheorie, die sich mit Raum, Zeit, Gravitation beschäftigt. Auf der anderen Seite die Quantentheorie, sozusagen mit den kleinsten Teilchen und den Wechselwirkungen dazwischen. Warum man diese Theorien nicht einfach zusammenbauen kann?
Also die Hauptgründe sind eigentlich mathematischer Natur. Was bedeutet, dass es nicht unbedingt gleich nachvollziehbar ist. Und zum einen sind die Theorien schon sehr stark mathematisch formuliert, benutzen aber ganz andere Gebiete der Mathematik. Wenn man dann diese beiden Theorien kombinieren möchte, dann müssen auch irgendwie diese mathematischen Methoden kombiniert werden. Und dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Deswegen gibt es eben die unterschiedlichen Theorien. Das macht es aber auch kompliziert. Bisher ist es noch nicht gelungen. Es gibt sehr viele Konsistenzbedingungen, die einfach erfüllt sein müssen. Andernfalls würden die Gleichungen überhaupt keinen Sinn machen, würden zum Beispiel überhaupt keine Lösung ergeben. Mhm. Und dann gibt es auch schon mal gar nichts, was man überhaupt prüfen kann an Experimenten.
Kann man platt sagen, dass das so eine Art von Übersetzungsproblem ist?
Ja, das hängt sicher damit zusammen. Man versucht ja gewissermaßen zwei Sprachen auch zusammenzubringen, die dann eben von diesen mathematischen Methoden herrühren. Und trotzdem noch verständlich zu bleiben. Man muss trotzdem noch den Überblick behalten. Und das ist sicher nicht einfach.
Was vor allen Dingen bei der Stringtheorie. Also ich meine, wir haben eben, als der Film lief, uns ja darüber unterhalten. Also für den normalen Alltagsverstand, okay, wir sind biologische Wesen, kennen alle die 3 Dimensionen plus der Zeit als der 4. Von noch mehr Dimensionen zu reden, ist ja zunächst mal nicht nur unanschaulich, sondern scheint ja auch unserer Alltagserfahrung zu widersprechen. Das ist ein heftiger Einwand gegen die Stringtheorie, weil man diese Dimensionen bislang noch nicht gefunden hat und möglicherweise ja auch nie finden wird.
Ja, sie könnten ziemlich klein sein. Also die Planck-Länge ist ja extrem klein. Das sind 10 hoch minus 35 Meter oder sonst was.
Unter allem wahrnehmbaren Licht.
Das ist viel, viel kleiner als Atomkerne und all das. Insofern, diese Dinge also wirklich experimentell messen zu können, das wird sicherlich ziemlich schwierig werden, ja. Aber nochmal, um zurückzukommen auf die Frage der Gravitation und der Quantenphysik. Die Gravitation auf der einen Seite beschreibt im Grunde genommen Raum und Zeit als so eine Art Bühne, auf der etwas abläuft. Und die Quantenphysik auf der anderen Seite schaut sich die Teilchen an und die Wellen, wie sich eben jetzt die Teilchen in mikroskopischen Bereichen verhalten. Und das sind ganz zwei verschiedene Weltbilder eigentlich, die da zusammengebracht werden müssen. Und die Theorie versucht ja eben quasi jetzt diese Brücke da zu schlagen zwischen den Teilchen und dem Raum. Der Raum selbst könnte ja als Selbstakteur sein und das ist ja der entscheidende Ansatz.
Die kommen zusammen, diese beiden Theorien, wenn man sich vorstellt, am Anfang war alles sozusagen super verdichtet, dann spielen auf einmal die Bewegungen und die Kräfte im Kleinsten eine Rolle für das, was später mal eine gigantische kosmische Dimension ist. Das ist doch der Grund.
Richtig. Ich meine, aus der ursprünglichen Ursuppe, wenn man so will, aus Teilchen und Feldern, die damals existierten, die damals sozusagen in die Existenz kamen, hat sich dann eben nach und nach die Hierarchie der Natur sozusagen entwickelt über die nächsten paar hunderttausend Jahre und dann über Millionen von Jahren, als dann Sterne und Planeten entstanden.
Diese Stringtheorie ist ja irgendwie super populär, also unter Journalisten geliebt und ich denke mal in Science-Fiction-Filmen auch geliebt. Aus Ihrer Perspektive, was ist daran, sagen wir mal, wackelig oder nicht gut?
Zuerst sollte ich vielleicht sagen, dass die Theorie durchaus Erfolge hat und viele Dinge bewerkstelligen kann, die man wirklich gerne realisieren würde. Es ist auch noch nicht vollständig. Man weiß noch nicht, ob das wirklich zum Ziel führen wird, aber es hat doch schon einige Wege aufgezeigt. Es gibt einige grundlegende Schwierigkeiten, zum Beispiel das, was erwähnt wurde über den Raum und die Zeit, das ist in der Stringtheorie nicht wirklich so verwirklicht, wie man es gerne hätte. Raum und Zeit müssen immer noch in die Theorie hineingesteckt werden, in gewissem Sinne. Man kann zwar Anregungen auf dieser Raumzeit, selbst der Gravitation, quantentheoretisch beschreiben, aber Raum und Zeit selbst sind nicht durch die Quantentheorie direkt beschrieben. Man hat zum Beispiel keinen atomaren Aufbau, was man ja sonst oft erwartet in Quantentheorien, zunächst für die Materie, wo es schon wohl bekannt ist. Das könnte man auch für Raum und Zeit erwarten, aber zumindest muss es irgendeine quantisierte Beschreibung geben. Die Quantentheorie muss auch auf Raum und Zeit direkt angewandt werden, weil Raum und Zeit eben physikalische Objekte sind in der allgemeinen Relativitätstheorie. Das ist bisher nicht gelungen in der Stringtheorie.
Wenn man das mal also das sind mathematische Vorstellungen. Übersetzen Sie die mal in die, wie soll ich sagen, Mythologien oder Religionen der Welt?
Ich hatte jetzt schon das Gefühl, ich sollte mich zum Anwalt des Publikums machen und diese ja nun hochabstrakte und fast leer klingende Wortwahl irgendwie übersetzen. Und da könnte man ja fragen.
Muss man fairerweise sagen, was, für uns.
Für uns, natürlich, ne? Das ist klar, ne? Weil wir in Anschauungsformen denken, die nicht abstrahiert sind, also sagen wir mal im mathematischen Bereich. Aber letztlich müssen Sie ja dann auch wieder, wenn es konkret werden soll, abstraktere Aussagen, die sich etwa in Gleichungen ausdrücken können, also und dort irgendwie quantifizierbare Parameter ausdrücken, übersetzen in Sprache. Und das versuchen die Mythen auf ihre Weise, indem zum Beispiel die Frage nach dem Raum unterschiedlich gestellt wird. Und man hat in den Kulturvergleichen ein bisschen festgestellt, das ist jetzt sehr stark vereinfacht, dass die europäische Raumvorstellung, hängt natürlich mit Aristoteles und den von den Griechen herkommenden Vorstellungsbildern zusammen, die uns so selbstverständlich erscheinen, als könnte es gar nichts anderes geben. Aber wenn wir nach Asien schauen, ist es wieder anders. Also mit Raumvorstellungen, die den Raum als so eine Art leeren Behälter betrachten, der irgendwie ist, was er ist. Und dann sind dort einzelne Objekte. Und die kann man verschieden organisieren. Also so wie jetzt in diesem Raum da eine Kamera ist und da ein Mensch sitzt und so. Aber der Raum bleibt der Raum,
ob
die Kamera geht.
Das ist so Newton, das, was wir in der Schule in der Physik gelernt haben, Newtons
Universum. Der Raum ist, was er ist. Ganz anders, aus indischen Mythen kommende Bilder, wo der Raum etwas ist, was selber plastisch ist. Wo man sagen kann, es ist nicht der Raum, der im Vordergrund steht, sondern es sind Objekte, zum Beispiel Sterne oder Sternensysteme oder auch auf der kleineren Ebene Objekte, die in ihrer Dichte und ihrer Anordnung überhaupt das erst gestalten, was der Raum ist. Das heißt, der Raum ist eine abhängige Variante von dem, was in dem Raum ist. Oder nochmal anders ausgedrückt, Objekte und der Ausstrahlungsbereich der Objekte, den wir Raum nennen, die nennen das eben feinstofflicher Bereich, gar nicht Raum, sondern Akasha ist ein feinstofflicher Bereich, sind ein Kontinuum. Und das ist ja interessant, weil man dann nämlich nicht abgegrenzte Materie hat oder etwas Abgegrenztes, was ist und etwas, was nicht ist, sondern ein Kontinuum von Übergängen. Und das auch in Bezug auf die Zeit. Auch Zeit ist nicht einfach etwas Objektives und dann geschehen Ereignisse entlang dieses Zahlenstrahls, sondern Zeit entwickelt sich entsprechend der Dichte von Ereignissen. Und insofern kann Zeit verschieden sein. Und das wird nun in den Mythen ganz anschaulich erzählt. Also zum Beispiel dadurch, dass Shiva, also ein indischer Gott, indem er tanzt und durch den Rhythmus dieses Tanzes, Rhythmus ist eine Ordnung, ist eine Struktur, also letztlich eine Form und damit eine Information, die Zeit schafft. Und wir könnten sagen, je nach Geschwindigkeit dieses Tanzes, und das sind dann eben die verschieden erzählten Geschichten, entwickeln sich verschiedene Universa. Also diese Vorstellung, die wir vorhin hatten.
Paralleluniversa.
Paralleluniversa. Universa, die expandieren und kontrahieren. Universa, die im sichtbaren Bereich sind und im nicht sichtbaren Bereich, sind in diesen mythischen Erzählungen selbstverständlich. Nun kann man ja fragen, wie kommt das, wie kommen diese Leute darauf? Ohne jetzt Hubble-Teleskope oder sowas zu haben. Und das ist eine spannende Frage.
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über die Mythen reden. Wir pirschen uns jetzt noch ein bisschen näher an den Urknall heran und darüber hinaus. Martin Bojowald ist es ja mit einer Reihe von Gleichungen gelungen, in die Zeit vor dem Urknall vorzustoßen. Er ging davon aus, dass auch vor dem Urknall etwas existiert haben muss, und weiter überlegte er, dass man wohl besser um Theorien einen großen Bogen machen sollte, die in einer Singularität landen. Wir hatten das eben schon. Grundlage für seine Überlegungen wurde die Theorie der Schleifenquantengravitation, die verblüffende Einblicke in eine Welt mit negativer Zeit ermöglicht. Erklären wir gleich. Vor allem aber erklärt sie, diese Theorie, warum es zwar zu dem Universum kam, in dem wir leben, aber eben nicht zu jener Singularität, die zu offensichtlichen physikalischen Unmöglichkeiten führen. Das Spannende an ihrer Theorie ist ja sozusagen der Zeitpunkt Null. Jetzt habe ich und wahrscheinlich die meisten Zuschauer auch in der Schule gelernt, Gravitationskraft, das ist was immer nur anzieht. Während wir wissen das von magnetischer Kraft, die stößt, da gibt es Plus und Minus, das stößt sich auch ab. Wie sind Sie drauf gekommen oder wie können Sie uns erklären, wie Gravitationskraft eben nicht nur anzieht, sondern auf einmal auch abstößt? Weil das ist ja der entscheidende Punkt.
Ja, ich denke, das beste Beispiel ist wirklich der schon erwähnte Schwamm, das den wir ja auch in gewissem Sinne hier haben, wenn die Raumzeit porös ist, durch diesen atomaren Aufbau, den wir in dieser Theorie wirklich realisieren können. Es gibt diese Raumatome, damit gleicht der Raum selbst einem Schwamm. Und so wie ein Schwamm nur eine begrenzte Menge Wassers aufnehmen kann, so kann auch der diskrete Raum nur eine begrenzte Menge Energie aufnehmen. Das heißt, dieses Anwachsen, was man in der allgemeinen Relativitätstheorie hätte, das Anwachsen zu sogar unendlich hohen Energiedichten.
Weil das immer dichter wird, also sich das immer mehr und mehr verdichtet.
Es müsste immer mehr Energie in diesen Schwamm aufgenommen werden.
Kann aber nicht.
Das kann nicht sein. Es kann auch nichts nach außen zurückgestoßen werden, denn es gibt ja nichts außerhalb des Universums. Die einzige Möglichkeit ist dann, dass das Universum selbst sich wieder ausdehnt, wenn es einmal diese hohe Dichte erreicht hat.
Und da sind wir dann heute, 13, noch was Milliarden Jahre später. Sehen Sie eine Möglichkeit, empirisch zu überprüfen, dass unsere Raumzeit körnig ist?
Das ist sicher der kritische Punkt, denn ansonsten wäre es ja keine Wissenschaft, keine Physik. Es wird sicher nicht absehbar sein, dass man wirklich ein direktes Bild dieser Raumatome erhält, wie es ja mittlerweile für die materiellen Atome möglich ist. Mhm. Auch da wurde es natürlich lange für unmöglich erachtet, selbst als es wissenschaftlich schon belegt war. Genauso könnte es hier natürlich auch sein. Man kann irgendwann nie vorhersehen, was überhaupt alles möglich wird mit neuen Technologien vielleicht. Aber selbst wenn das sich als unmöglich herausstellen sollte, es gibt immer die Möglichkeit von indirekten Beobachtungen, so wie es ja auch beim materiellen Atombild war. Das wurde physikalisch zum ersten Mal belegt, als Einstein die Brownsche Molekularbewegung analysierte. Mhm. Hier hat man Stöße von Molekülen in einer Flüssigkeit, in
gesehen,
der sich auch Pollenkörner befinden. Dadurch, dass es gibt da diesen Vergrößerungseffekt, dass, der Stoß eines einzelnen Moleküls ist zwar sehr gering, es gibt aber sehr viele Moleküle, die an diese Pollenkörner stößen. Und das kann man nicht mikroskopisch sehen. Und auch quantitativ fassen. Man kann die Rate dieser Bewegungen bestimmen und genau beobachten.
Kommentare, Herr Landauer?
Ja gut, zunächst mal der Fairness halber muss man sagen, dass es auch in der Stringtheorie eben Ansätze gibt, die eben quasi diese anfängliche, die Vermeidung der Singularität beinhalten.
Weil das will keiner haben, das ist einfach schlicht unschön.
Es ist einfach sehr unangenehm, durch Null zu dividieren. Das mag kein Mathematiker und das ist eben das große Problem im Wesentlichen. Das andere, was vielleicht wichtig ist zu sagen, ist, man hat natürlich eine Beobachtung, die Theorien erklären müssen, das sind die Elementarteilchen. Die Existenz von Elementarteilchen ist unweigerlich bewiesen. Also man hat die Elektronen und die angeregten, also die Myonen und andere Teilchen. Und das ist natürlich ein Prüfstein jeder Theorie, dass es die Existenz und die Eigenschaften dieser Elementarteilchen erklärt. Das ist eben in einer gewissen Weise zunächst mal die Beobachtung, die man erklären muss.
Sehen Sie Probleme mit der Erklärung? Sofort?
Ich sehe keine Möglichkeit derzeit der Erklärung, weder von der Stringtheorie noch von unserer Seite aus. Es ist sicher ein sehr wichtiges und grundlegendes Problem, wie viele andere auch. Und gibt es kaum Ansätze zur Seite.
Ich würde gerne eine historische und eine erkenntnistheoretische Bemerkung zu unserer Diskussion machen. Die historische: Unsere Wissenschaftsgeschichte ist ja ganz jung. Wir betreiben Wissenschaft seit 300-400 Jahren und in der Art und Weise und in den Dimensionen, über die wir jetzt sprechen, ja erst seit wenigen Jahrzehnten. Das könnte ja bedeuten, oder zumindest eine gewisse Bescheidenheit bedeuten, aber auch eine Perspektive, dass wir vermuten können, dass wir in den nächsten Jahrzehnten oder nächsten Jahrhunderten oder nächsten Jahrtausenden mit verfeinerten Methoden und wie auch immer unglaublich mehr entdecken, als was wir jetzt überhaupt für möglich halten. Also davon auszugehen, die Wissenschaft meint oder die Wissenschaft hat gesagt, ist natürlich naiv, weil einfach wir ganz am Anfang stehen. Und wenngleich wir manchmal den Eindruck haben, wir wissen schon alles, wir wissen wahrscheinlich noch ganz wenig. Und das zweite grundsätzliche Art zur Erkenntnistheorie: All diese Formulierungen und Theorien, die wir bilden müssen, ja auch irgendwie in Bildern, und alle unsere Sprache, die wir gebraucht haben, ob Urknall, ob Bouncing Ball, also oder ob Urkraft, immer ist das Ur irgendwie drin, auch darüber könnten wir ja reden, was das eigentlich soll.
Das ist aber nur bei uns so, ne? Im Englischen Big Bang, und das war ja ursprünglich ironisch gemeint.
Da ist es Big, aber wir können das auch zurück führen bis zu den Griechen. All das sind natürlich an menschliche Vorstellungen gebunden, ne? Und an menschliche Vorstellungsmuster und logische Perspektiven gebundene Modelle. Und die sind begrenzt, wie uns nicht nur die Gehirnphysiologie deutlich macht, sondern wir wissen, wir denken und kombinieren in einer Art und Weise, wie sie uns die aus der Biologie und der Evolution entwickelten Möglichkeiten vorgeben.
Und es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass die Entwicklung einer zehndimensionalen Theorie unglaublich komplex ist,
weil es nicht mehr vorstellbar ist.
Schwierig ist, sich vorzustellen. Und die
doch können Theorieentwicklung wir es. Und das ist das Spannende, dass wir doch Modelle entwickeln können, die weit über unsere Anschauung hinausgehen, die wir uns weder vorstellen können, noch je irgendwie als Modelle natürlich empirisch testen können, die aber eine Hilfe sein können, um bestimmte Ergebnisse oder bestimmte Daten, die wir können, zu beschreiben. Immer vorläufig und immer als Modell, immer wahrscheinlich im Modus als ob, aber die uns jedenfalls weiterbringen, als das, was sinnlich und so naiverweise erstmal wahrnehmbar ist. Und das finde ich spannend. Und wahrscheinlich gibt es dafür kein Ende. Das ist ja immer weiter auszusprechen.
Wir kommen ja jetzt gleich auf die Religion. Ich weiß, das sollte ich Sie wahrscheinlich eigentlich nicht fragen als Physiker, aber mich interessiert es einfach doch. Also wenn wir in die Zeit zurückgehen können, negative Zeit, wie stellen Sie sich das, auch wenn Sie jetzt wissenschaftlich da noch keine Antwort drauf haben, sozusagen platt aus dem Bauch raus, also so wie, naja, im Alltag. Wie stellen Sie sich das vor, wie dieser Vorgang entstanden ist? Ist das ewig schon so? Wo kommt das her?
Also wissenschaftlich würde ich sagen, es kann nur ewig so vor sich gegangen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendein mathematisches oder physikalisches Modell den Übergang von nichts zu etwas beschreiben könnte. Wir haben zwar diese Singularität in manchen Modellen eliminiert, aber das verschiebt den Anfang ja nur zurück.
Das ist das alte aristotelische Problem, wo ist der Beweger, der erste Beweger, also der erste Anfang. Okay, also es war sozusagen immer schon etwas.
Zumindest in diesem Modell. Man kann die Modelle immer an irgendeinem Zeitpunkt loslaufen lassen. Man muss ja nicht dann wirklich der ganzen zeitlichen Entwicklung trauen. Ich denke, wenn man das machen wollte, wenn man wirklich dann diesen Anfang einbauen will, dann geht man über die Physik hinaus. Okay. Andererseits sehe ich keine Möglichkeit.
Ja, dann kommen wir mal zur Religion, ne? Der Anfang des Universums beschäftigt ja die Menschheit schon ziemlich lange. Manchen Menschen macht es allerdings Angst, diesen Anfang weiter zu erforschen. Angeblich hat Papst Benedikt XVI. Den Forscher Stephen Hawking gebeten, die Zeit vor dem Urknall bitte nicht zu erforschen. Der Grund scheint zu sein, dass sich mit der Erkenntnis dessen, was am Anfang war, nicht nur Gott, sondern vor allem auch das menschliche Wesen zu erkennen gibt. Der Religionskritiker Ludwig Feuerbach beschrieb das so: Auch der Mond, die Sonne, die Sterne rufen dem Menschen das Erkenne dich selbst zu. Dass er sie sieht und sie so sieht, wie er sie sieht, ist ein Zeugnis seines eigenen Wesens. Das Tier wird nur ergriffen von dem zum Leben notwendigen Lichtstrahl. Der Mensch dagegen noch von dem gleichgültigen Strahl des entferntesten Sterns. Darum erhebt sich der Mensch über die Erde nur mit dem Auge und darum beginnt die Theorie mit dem Blick nach dem Himmel. Die ersten Philosophen waren Astronomen. Der Himmel erinnert den Menschen an seine Bestimmung, schrieb Ludwig Feuerbach. Das war 1843. Theoria heißt wörtlich Schau. Eine für Milliarden von Menschen wichtige, ja zentrale Frage ist, was Religionen eigentlich sehen, was sie schauen, wenn sie über den Beginn der Welt nachdenken. Also das mag jetzt erstaunen, aber so weit ist ja die Physik von der Religion nicht entfernt. Also wenn wir es wirklich nicht schaffen, bestimmte Dinge zu falsifizieren, das ist ja das, was wir brauchen, wenn wir wissenschaftliche Theorien haben wollen, dann sind wir eigentlich da, wo die Mythen sind. Ich gebe zu, wir haben eine super elaborierte Mathematik, mit der wir tolle Dinge machen können, aber das haben wir ja selber gesagt eben. Also wir können viele Dinge noch nicht falsifizieren. Was mich interessieren würde, woher haben die viele dieser Einsichten, ich habe eben Feuerbach zitiert, man könnte viele andere überraschende Zitate bringen, woher haben die das gewusst?
Also ich glaube, wenn man jetzt diese Mythen, die gerade erzählt wurden, aus Ägypten, aus Mesopotamien, aus Indien anschaut, dann sind die konkreten Bilder ja alle der Lebenswelt entnommen. Ob ein Volk am Meer lebt oder in den Bergen an einem Fluss oder so, macht ja einen großen Unterschied. Die ganze Lebenswirklichkeit ist an, oder im Urwald. Man nimmt diese Umwelt, die man hat, wahr. Man versucht sie, das war ein wichtiges Wort, zu ordnen. Ich glaube, der Drang des Menschen nach Ordnung zu finden und damit auch Schönheit. Kosmos im Griechischen heißt ja ursprünglich Schönheit und dann auch Ordnung. Der ist ganz stark. Warum? Weil man Gewissheit will, wenn man Versicherung will. Sie sagten hier, woher ich komme, dahin gehe ich auch. Also, dass das etwas Gewisses ist, etwas, wo ich mich geborgen fühlen kann. Das ist der eine Grund für diese verschiedenen Mythen. Und dann kommt aber sicherlich noch mehr dazu. Es ist ja erstaunlich, wie alte Völker genau beobachtet haben, wenn man sich das anschaut. Man sieht das noch in der Sprache und in sprachlichen Abbildungen. Die waren nicht so furchtbar zerstreut vielleicht wie wir und hatten nicht so eine hohe Lebensgeschwindigkeit, wie genau sie den Himmel beobachtet haben etwa. Mit ganz einfachen Mitteln, einfach durch die Schau gesehen haben, was sich da verändert. Und wie genau sie jetzt jedenfalls in Fällen der indischen und auch der chinesischen Geschichte ihr eigenes Bewusstsein betrachtet haben. Also die Abfolge von Gedankenverbindungen.
Also alles, was mit Introspektion zu tun hat.
Zusammenhängt. Und ich glaube, daher kommt auch viel. Nun ist ja der Mythos, ganz egal, ob sie einen indischen, einen griechischen, sumerischen haben oder sonst einen, lebt ja davon, dass er Entsprechungen herstellt. Also wie im Himmel, so auf Erden. So wie die kosmischen Ereignisse sind, so letztlich auch die internen Ereignisse im Menschen.
Aber warum haben wir dann im Westen, warum finden wir das toll mit der Schöpfung aus dem Nichts und haben ein riesen auch emotionales Problem damit, uns ein Universum vorzustellen, was sozusagen immer expandiert, sich zusammenzieht?
Weil wir einmalig sein wollen, weil wir getrennt sein wollen, weil wir anders sein wollen. Was für Schwierigkeiten hatten unsere Vorfahren und noch einige unserer Zeitgenossen mit Darwin gehabt, schlicht und einfach, weil wir den Tieren, den Primaten nahe sind.
Aber Herr Landauer ist verschieden sehen. Aber Herr Landauer ist ein großer Fan von Paralleluniversen. Das ist ja nun das Gegenteil von
ja, Einmaligkeit. Es könnte ja durchaus sein, dass das ein Universum oder außerhalb unseres Universums etwas existiert. Also das heißt, wie Herr Nicolai hat es erwähnt, das Modell dieses Multiversums und den Blasen, die Universen, die dauernd entstehen, vergehen, die vielleicht andere Naturgesetze haben, die auch vielleicht gar kein Leben beinhalten. Unser Universum in einer gewissen Weise ist zumindest für uns sehr gut, weil wir drin leben können und weil es Naturgesetze gibt, die uns dieses Leben ermöglichen.
Genau. In Ihrem Buch kommt ja das Wort Gott, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Moment gar nicht vor. Also Sie, ich will nicht sagen, Sie weichen dem aus, aber Sie nennen es einfach nicht.
Das kommt in einem Zitat vor.
In einem Zitat, indirekt. Also können Sie mit dem Begriff was anfangen? Kommt das in Ihrer Vorstellungswelt vor überhaupt?
Als Begriff würde ich nicht unbedingt sagen, aber es gibt natürlich Phänomene, auf denen man diesen Begriff durchaus anwenden könnte. wir können ja nicht alles beschreiben in der Physik. Es gibt immer noch Dinge, die man vielleicht mystisch als mystisch betrachten könnte und wo man
also dann. Ich finde es gut, dass Sie nicht von Gott reden, denn das, was die Religionen damit meinen, und das ist ja nur zunächst mal ein deutsches oder ein germanisches Wort, was eine schwierige etymologische Hintergrund hat und sowas. Aber was Religionen damit meinen, ist ja gerade das, was Wissenschaft nicht beschreiben kann, nämlich quantifizierbare Phänomene und die in einer Theorie zu ordnen oder durch eine Theorie überhaupt zu finden. Mit Gott ist gemeint, was hier mythisch in dem Beitrag ja auch kam, die Urkraft oder die Urenergie oder das Urphänomen, was immer dann eben ist. Also das Ursprüngliche, was nicht quantifizierbaren Betrachtungen unterzogen werden kann, weil es selbst der Grund von aller Quantifizierung und allem Denken ist. Also man kann das zum Beispiel an der Sprache deutlich machen. Wenn wir vom Anfang reden, was war der Anfang des Universums, dann haben zum Beispiel die hebräische Sprache und die griechische Sprache diese Doppeldeutigkeit. Mhm. In der hebräischen Bibel heißt es am Anfang Bereshit. Also das heißt zwar auch zeitlich am Anfang, aber auch jenseits jeder zeitlichen Möglichkeit, also wo die Zeit herkommt, oder im Griechischen ente archae, da ist die archae einerseits der zeitliche Ursprung, einerseits das, was überhaupt jeden zeitlichen Ursprung möglich macht. Also das, was jenseits grundsätzlich logisch von Raum und Zeit ist. Und Religionen versuchen also das Ganze in dieser Weise zu denken oder mit einem Bild auszudrücken, und das ist grundsätzlich nicht quantifizierbar.
Ja, wir sind leider schon am Ende, aber es war immer schon da, ne? Das nehme ich mit.
In der Physik.
Okay, ja. In der Physik. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Einsichten, die ich übrigens auch bei der Lektüre Ihres Buches hatte. Soweit für heute mit unseren Einsichten in den Urknall und die Zeit davor. Wenn Sie Gott in dieser Sendung nicht gesehen haben, dann seien Sie nicht enttäuscht. Es war auch nicht zu erwarten. Und wir haben eben gerade noch mal gehört, es ist auch gut so. Und wenn Sie nicht alles verstanden haben, dann sind Sie in allerbester Gesellschaft. Das gibt nämlich den besten Physikern derzeit auch so. Auch das haben wir gelernt. Sollten Sie dennoch einiges nachlesen wollen, unter anderem eben in dem hervorragenden Buch von Martin Bojowald, Zurück vor dem Urknall, dann finden Sie diese und andere Literaturhinweise auf unserer Internetseite. In diesem Sinn, lassen Sie es knallen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Unsere nächste Sendung, die gibt es dann erst in 2 Wochen, am 28. Mai. Dann geht es um 21 Uhr um das Neueste aus der Altersforschung. Donnerstag in 2 Wochen, 21 Uhr. Bis dahin und tschüss.